Breitband, Medien und Meinungen.
Und zu denen ist unsere Kollegin Vera Linz hier ins Studio gekommen.
Hallo.
Hallo. Wodurch unterscheiden sich Blogger und Journalisten in Deutschland und wo gibt es Gemeinsamkeiten? Diese Frage hat die gewerkschaftsnahe Otto Brenner Stiftung untersucht.
Ja, Hintergrund ist, dass sich Journalisten auch mal gern von Bloggern abgrenzen oder Blogger in der öffentlichen Wahrnehmung als in Anführungszeichen Amateurjournalisten ja auch betrachtet werden. Aber sind sie das wirklich? Vera, zu welchem Ergebnis ist denn die Studie gekommen?
Dass die sich ähnlicher sind, als man vielleicht vermuten möchte. 936 Journalisten und 463 Blogger wurden online befragt zu ihren Zielen, ihrer Ausbildung, was sie verdienen und wie sie mit ihrem Publikum kommunizieren. Es gab auch Experteninterviews und eine Publikumsbefragung. Und das Ergebnis lautet, beide Journalisten und Blogger wollen in erster Linie informieren und vermitteln. Unterschiedlich sind zwar die Muster der Berichterstattung, nur jeder zehnte Blogger will kritisieren und kontrollieren, vor allem Politblogger. Und bei den Journalisten wollen das insgesamt 40%. Und Blogger schreiben auch eher persönlicher, unterhaltender, mit direkter Publikumsansprache. Aber die Gemeinsamkeiten überwiegen. Also beiden geht es um die Richtigkeit der Information, um Glaubwürdigkeit, um Erklärungskompetenz und Unabhängigkeit der Berichterstattung. Und das spiegelt sich auch in der Kennzeichnung von Werbung wider, denn über 90%, also Journalisten und Blogger, kennzeichnen bezahlte Beiträge nach eigener Aussage.
Heißt das also, dass neben dem klassischen Journalismus ein zweites hochwertiges Feld in der Berichterstattung entstanden ist?
Das kann man so sagen. Das ist eine Erkenntnis dieser Studie. Allerdings sind Blogger und so ein weiteres Ergebnis keine bedrohliche Konkurrenz zu Journalisten. Manche fühlen das ja immer so ein bisschen als
Gott
Bedrohung.
Gott sei Dank.
Ja, also zumindest wirtschaftlich betrachtet, denn nur jeder dritte befragte Blogger betreibt seinen Blog hauptberuflich und für die meisten ist es eben doch ein Hobby.
Und jetzt bleiben wir mal bei den Blogs, denn von einem Blog stammt auch die folgende Meldung. Es geht um die Software Siri, System Risk Indication. Die soll in den Niederlanden automatisch potenzielle Sozialbetrüger herausfiltern. Darüber berichtet der Blog Algorithm Watch. Und das klingt ehrlich gesagt ziemlich nach Big Brother is watching you. Was genau macht diese Software?
In dieser Software werden Daten von Behörden zusammengeführt, die eigentlich nicht miteinander vernetzt sind. Also Daten, die Bürger bei öffentlichen Stellen abgeben über Arbeitsverhältnisse, Rentenansprüche, Schulden, Wohnungen und so weiter. Und diese Software analysiert diese Daten auf Auffälligkeiten. Also wenn zum Beispiel jemand Wohngeld bezieht, aber an der Adresse gar nicht gemeldet ist. Und dann gibt die Software ein Signal aus und ein Sachbearbeiter guckt dann nochmal drauf und dann kann er entscheiden, ob man jetzt sozusagen Kontrolleur zu der betreffenden Person schickt. Flächendeckend wird das nicht oder ich sag mal noch nicht verwendet, nur wenn das eine Gemeinde möchte, aber zum Beispiel wurde sie schon in Eindhoven und Rotterdam eingesetzt.
Das klingt jetzt ja aber erstmal nicht komplett verkehrt, also ich glaube von Sozialbetrug sind wir alle nicht die Riesenfans. Was ist denn problematisch dran?
Darüber habe ich mit Ilja Braun gesprochen. Er ist der Autor des Artikels auf Algorithm Watch.
Das Problem besteht zunächst darin, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie diese Daten abgeben, sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, dass das passieren kann, dass die zusammengeworfen werden. Ein großes Hauptproblem dieser ganzen Geschichte ist, dass quasi Bürgerinnen und Bürger, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass sie was Verbotenes tun, unter Generalverdacht gestellt werden.
Ja, und hinzu kommt, dass es keine Transparenz darüber gibt. Also das kritisieren auch Datenschützer in den Niederlanden, dass die Bürger gar nicht erfahren, wenn sie näher unter die Lupe genommen werden.
Dann werden sie auch noch in ein Register eingetragen. Also es gibt ein Register, in dem diese ganzen Fälle, die überprüft werden, festgehalten werden für eine gewisse Zeit. Das heißt, es kann einem auch passieren, dass man in so einem Register steht, obwohl man sich gar nicht zu Schulden hat kommen lassen.
Also ich finde es klingt gruselig und ein Zusammenschluss von Bürgerrechtsinitiativen hat auch kürzlich ein Grundsatzverfahren gegen den Einsatz dieser Software angestrengt.
Ja, ähnlich gruselig oder bedrohlich klingt ja auch ein Patentantrag von Facebook, den das Unternehmen im Dezember 2016 eingereicht hat. Mitte Juni wurde dieser Antrag aber erst veröffentlicht. Broadcast Content View Analysis based on Ambient Audio Recording heißt dieser Patentantrag. Was plant da Facebook, Vera?
Ja, es gibt ja schon seit längerem das Gerücht, dass Facebook die Gespräche seiner Nutzer über das Smartphone-Mikrofon abhört, um ihnen dann personalisierte Werbung anzuzeigen. Und dieser Patentantrag, der deutet darauf hin, dass es solche Pläne tatsächlich gibt. Daran ist festgehalten, wie Facebook mit Hilfe eines Audiosignals das Mikrofon aktivieren kann, sodass Umgebungsgeräusche aufgezeichnet werden und die werden dann an Facebook gesendet. Und darüber kann Facebook zum Beispiel feststellen, wie jemand Werbung konsumiert, ob man vorspult oder wo man wegklickt. Und natürlich wäre auch denkbar, dass dann Gespräche aufgezeichnet werden. Aber Facebook selbst sagt, dieses Patent soll nicht zum Einsatz kommen.
Na dann geht's ja. Vielen Dank, Vera. Die Medien und Meinungen finden Sie auch auf unserer Breitbandseite bei deutschlandfunkkultur.de.